Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Dicke, alte, weiße Männer wollte er ärgern. Das war sein Ziel damals. Martin Sonneborn, Satiriker, Politiker, als er 2014 für die Partei ins EU-Parlament eingezogen ist. Er will da auch weiterhin bleiben, ja, und die alten Männer möchte er auch weiterhin weghaben.
Wir veranstalten extra eine Europawahl am 26. Mai, um diese alten Säcke aus dem Parlament zu fegen. Und ich glaube, es müssen jüngere, idealistischere, linke, grüne und was in der SPD noch an sozialdemokratischem Rest vorhanden ist. Solche Leute müsste man ins Parlament wählen, denn die können das ändern.
Er wird heute im Gespräch bei uns erstaunlich ernst. Kennt man gar nicht so von ihm. Was will er im EU-Parlament erreichen? Wir fragen nach Martin Sonneborn gleich im Gespräch. Klar, Politikerinnen, Politiker, die wollen in der Öffentlichkeit gut dastehen und überzeugen. Deshalb ist es auch so wichtig, wo sie stehen.
Die meisten Menschen können besser gucken als denken. Und insofern ist das der erste Eindruck, den ich habe. Deswegen so wichtig, mich auf so ein Interview oder auf einen Auftritt auch von dieser filmischen Seite vorzubereiten. Genauso wie ich das natürlich inhaltlich auch tun würde und nicht einfach vor mich irgendwas losplappern.
Über die Inszenierung von Politikern sprechen wir heute mit Verena Köttger, Politikberaterin aus Berlin. Heute kam nämlich der Katalog an Regeln raus, der bei einem Auftritt von Angela Merkel einzuhalten ist. Kurz zusammengefasst, es darf nichts Weißes im Hintergrund sein. Und wir sprechen an diesem Donnerstag über etwas Pinkes auf dem Boden im Görlitzer Park in Berlin. Drogendealern soll so gezeigt werden, wo sie Drogen dealen sollen, damit endlich das Drogenproblem im Park aufhört. Auch das jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
So, gut zwei Wochen sind's noch. Dann ist Europawahl. Wir stellen euch die Spitzenkandidaten der großen Parteien für das EU-Parlament ja vor in unserer kleinen Serie Ich würde nie. Mit Video machen wir das und in unserer Late-Night-Sendung ab 21. Und wir stellen euch auch die kleineren Parteien und ihre Leute vor. Heute ist es eine Partei, die 2004 von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic gegründet wurde. 2014 wurde diese Partei erstmals zur EU-Wahl zugelassen und seit Anfang an sitzt er für die Partei im EU-Parlament. Da freuen sich immer alle Übersetzer im EU-Parlament. Die dürfen nämlich seinen Wortwitz und seine Ironie in die 24 Amtssprachen gleich mal übersetzen. Martin Sonneborn, Herr Sonneborn, wie würden Sie den Satz weiterführen? Wenn ich ans EU-Parlament denke, denke ich an.
Dann denke ich an Elmar Brocken, einen meiner Lieblingskollegen, den ich ja jetzt leider nicht mehr lange sehen werde, weil er von seiner Partei, der CDU, nicht mehr aufgestellt wird.
Warum ist es Ihr Lieblingskollege?
Ich habe so ein paar Kumpels im Europäischen Parlament, die ich ein bisschen begleitet habe. Ich hatte mir ja drei Aufgaben gestellt, als ich überraschend ins Parlament gewählt wurde. Die erste war, so ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen für die unseriösen Vorgänge im europäischen Parlamentarismus. Die zweite war, ab und zu große politische Reden zu schwingen vor leeren Plenarsaal. Und die dritte war tatsächlich, dicke alte weiße Männer zu ärgern, die die EU in diese Krise gebracht haben. Und da ist Elmar Brocken einfach der, der als erster aufgefallen ist und seiner Meinung nach wichtigster Parlamentarier, 179 Kilogramm konzentrierte CDU und seit fast 40 Jahren im Europaparlament.
Als mittelalter weißer Mann treten Sie jetzt als Spitzenkandidat wieder an vor der vergangenen Europawahl. Da hatten Sie ja angekündigt, immer abwechselnd mit Ja und Nein zu stimmen. Haben sich bei manchen Themen nicht irgendwie gedacht, hätte ich doch mal meine eigene Meinung durchgebracht?
Nein, das habe ich nicht, denn ich habe das ja nicht konsequent durchgezogen. Das war ein Wahlversprechen und Sie wissen, was von Wahlversprechen heutzutage zu halten ist. Ich habe bei Abstimmungen, die mit sehr großer Mehrheit durchgingen, wo irgendwie, was weiß ich, 150 Stimmen Abstand sicher sind, da habe ich einfach mit Ja und Nein gestimmt, weil ich da als fraktionsloser einzelner Abgeordneter absolut keine Entscheidungsgewalt hatte. Ich kann da nichts beeinflussen. Und wenn es knapper wurde in den Abstimmungen, dann wurde ich informiert von interessierter Seite, also von den progressiveren Parteien. Und dann habe ich durchaus auch meine Stimmen so gelegt, dass ich habe ja drei Abstimmungen entschieden in Europa und darunter eine ganz wichtige Datenschutzverordnung, die nur kommt, weil ich mich mit einem schmutzigen Geschäftsordnungstrick einmal in einen Ausschuss gemogelt habe, in den ich gar nicht sitze. Eine 31. Stimme in einem 60-Mann-Ausschuss, die praktisch die absolute Mehrheit bedeutete und die eine Datenschutzverordnung für ganz Europa jetzt bedeutet.
Es gab auch eine Sache, die starke Kritik ausgelöst hat, nämlich eine Abstimmung. Vergangenes Jahr, da haben Sie dann gegen eine Resolution des Parlaments gestimmt, nämlich die sich unter anderem gegen Konversionstherapie für homosexuelle Menschen ausgesprochen hat. Viel Kritik bekommen. Ist Ihnen das mittlerweile egal oder würden Sie da gerne was korrigieren?
Nein, das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Das ist ja ein Artikel auf quer.de gewesen. Die haben das nicht richtig verstanden. Also ich habe zwar in einem Bericht, der absolut folgenlos war, eine Stimme abgegeben, die da auch keine Folgen hatte, weil es eine ganz große Mehrheit natürlich gegen die Strafbarkeit und so etwas gab. Diese Stimme, die ich da abgegeben habe, die hat absolut keinen Einfluss gehabt. Und das Interessante ist ja, dass aber Jörg Meuthen und Manfred Weber mit mir gestimmt haben, also genau so. Und ich meine, ich stimme abwechselnd mit Ja und Nein, das weiß jeder, der mich da kennt und verfolgt. Mhm. Und die machen das aus Überzeugung. Und ein Mann, der sich also sehr, sehr, sehr kritisch mit diesen Rechten von Homosexuellen stellt, ich weiß nicht, ob der Kommissionspräsident werden sollte in Europa.
Mhm. Herr Sonneborn, jetzt haben Sie mir schon gesagt, dass Sie jetzt pro-europäisch unterwegs sind. Sie haben beim Chaos Computer Club im letzten Dezember auch mal gesagt, das Konstrukt ist eigentlich in Ordnung. Es ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wie meinen Sie das?
Also ich glaube, dass es keine Alternative gibt zu dieser EU, wie wir sie haben. Und ich glaube, dass das Konstrukt in Ordnung ist. Es wird nur von sehr konservativen Kräften dominiert derzeit. Und alle Abstimmungen, die ich sehe, die sind halt nicht am Wohl der Bürger oder an der Umwelt orientiert, sondern an Wirtschaft und an Finanzwirtschaft und an großen Konzernen. Wir veranstalten extra eine Europawahl am 26. Mai, um diese alten Säcke aus dem Parlament zu fegen. Und ich glaube, es müssen jüngere, idealistischere, linke, grüne und was in der SPD noch an sozialdemokratischem Rest vorhanden ist, solche Leute müsste man ins Parlament wählen, denn die können das ändern. Die können ein sicheres, ein sozialeres und ein friedlicheres und ein umweltverträglicheres Europa schaffen, wenn sie wollen.
Das klingt schon mal nach großer Lust auf Europa.
Ich glaube, Europa ist in einer schwierigen Situation oder die EU. Und ich glaube nicht, dass man diesen Kurs, den wir jetzt fahren, weiterführen könnte. Wir haben eine ungeheure Militarisierung oder Remilitarisierung in der EU zurzeit. Und das ist in einer Zeit, in der Leute nach Europa kommen wollen, in der man Fluchtursachen bekämpfen müsste, in der Leute im Mittelmeer sterben täglich, in der Konzentrationslager ähnliche Lager gibt in den nordafrikanischen Staaten, da in Libyen. Also in dieser Zeit sollte man, glaube ich, nicht darauf sehen, dass die Rüstungsindustrie das Geld bekommt, sondern versuchen, sozialere Gerechtigkeit zu schaffen.
Herr Sonneborn, abschließend, sollte die Partei wieder ein Mandat im EU-Parlament bekommen, was würden Sie sich vornehmen? Was ist Ihr Ziel?
Also unser Ziel sind natürlich 2 Mandate. Wir liegen im Moment zwischen 2 und 3% in den Umfragen. Und wenn Nico Semsrott als Nummer 2 mit nach Brüssel kommt, dann hat er versprochen, dass er 60 Filme aus der EU liefern wird, jeden Monat einen. Und da würde ich gerne mitmachen. Es gibt genug skurrile, lustige und interessante Dinge zu berichten aus der EU. Und ich glaube, das wird uns großen Spaß machen.
Die Partei schickt Martin Sonneborn als Spitzenkandidaten ins Rennen bei der Europawahl in gut 2 Wochen. Das Gespräch mit ihm haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Da war er gerade an der Raststätte bei Potsdam. Deswegen die Qualität. Uns geht weiter. Wir stellen euch heute in unserer Sendung ab 21 die Spitzenkandidatin Nicola Beer vor, auch in einem Video schon zu sehen von der FDP. Momentan dieses Video auf unserem YouTube-Channel und natürlich auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das war gerade eine Politikerinszenierung an einem Rasthof mit Martin Sonneborn. Das geht auch anders. Und zwar professioneller, wenn man so möchte. Rednerpult maximal auf 1,10 Meter hoch. Nicht in weiß, Hintergrund ohne Logos und auch nicht weiß. Blumen auf dem Pult, wenn dezent und dann auch nicht weiß. So sieht das aus bei Angela Merkel. Ganze 5 Seiten lang sind die Vorgaben, die es gibt, wenn die Kanzlerin einen öffentlichen Auftritt plant. Alles ist zentimetergenau vorgegeben, penibel durchgeplant, damit am Ende alles tipptopp aussieht. Auf den Bildern und in den Filmen, die dann der Öffentlichkeit zugespielt werden. Völlig übertrieben oder längst gängige Praxis bei Politikerinnen und Politikern? Das wollte ich heute wissen von Verena Köttker. Sie ist Politikberaterin aus Berlin und ich wollte erstmal wissen, wie durchinszeniert eigentlich die Auftritte heutzutage von unseren Politikerinnen und Politikern sind.
Also bei den Profis, um es plakativ zu sagen, die Inszenierung unterscheidet den Profi vom Anfänger im politischen Geschäft. Das heißt, ab einem gewissen Level gehört einfach die Frage der Fotogestaltung, das vernünftig vorzubereiten. Wie entstehen Bilder? Was werden da gezeigt? Unbedingt dazu, so wie man sich auch inhaltlich vernünftig vorbereiten muss. Und wenn Sie jetzt fotografiert werden, alleine in einem riesigen Raum mit verschränkten Armen, dann sehen Sie einsam und verloren aus. Und das sollte man vermeiden. Wie das geht, wenn man es nicht professionell macht, das konnte man am Wochenende sehen, als ich der Juso-Chef Kevin Kühnert neben Lars Klingbeil hat fotografieren lassen und der Klingbeil mal eben mindestens einen halben Meter größer war als er. Also er wirklich als kleiner Wicht wirkte auf diesem Foto.
Und hatte man ein Podest mitnehmen sollen?
Ja, es gibt ein Beispiel aus der Geschichte in der Tat, wenn unser ehemaliger Kanzler Schröder zum Interview in die ARD gegangen ist mit Ulrich Deppendorf, ein sehr großer TV-Journalist, dann hat er sich immer auf eine Kiste gestellt, damit, wenn das Interview geführt würde, die eine Augenhöhe hatten. Mhm. So blöd ist natürlich dann nur, wenn dieses Foto von dieser Aufnahme im Hintergrund, sag ich dann, kursierte dann irgendwann
aber
mal.
Aber die Kiste zu sehen ist natürlich.
Ja, genau. Ne? Ja. Aber das, also Sie würden es ja normalerweise im Fernsehen nicht sehen und eine Augenhöhe zu schaffen, damit der Interviewte nicht wie ein kleiner Wicht wirkt, macht natürlich absolut Sinn, weil für Ihre Körpergröße können Sie ja nichts. Sie wirken aber trotzdem unterlegen.
Also keine Sponsorenlogos, das leuchtet mir auch noch ein. Das ist ja auch da zu lesen bei Angela Merkel. Mittlerer Farbton. Was hat's damit auf sich?
Na, Hintergrund und Farben sind für ein Foto ganz wichtig. Man kennt das selber von eigenen Aufnahmen aus dem Urlaub. Die mit dem weichen Licht am Nachmittag, die schaut man sich am Ende des Urlaubs dann auch viel lieber an, als die in der prallen Sonne am Mittag. Und bei der Entfernung ist es wichtig, wenn Sie zu nah fotografiert werden, dann sehen Sie jede Falte. Auch das wirkt abstoßend. Mhm. Und für die Kanzlerin, für die Bundeskanzlerin ist es natürlich wichtig, Stärke und Kompetenz auszustrahlen. Aber natürlich keine Überheblichkeit. Und bei den Sponsorenlogos ist klar, keine Angriffsfläche zu bieten, dass sie sich unterstellen lassen muss, sie würde für irgendjemand Schleichwerbung machen. Mhm.
Gibt es da eigentlich Unterschiede bei der Inszenierung zwischen Mann und Frau?
Ja, also Dominanzgesten werden Frauen sicher viel weniger verziehen als Männern, wenn nicht überhaupt nicht. Und wenn Sie jetzt mal an Putin denken, der ja mit Bildern sich extrem stark inszeniert, mit nacktem Oberkörper, wie er beim Fischen da als, Cowboy ist das falsche Wort, mir fällt jetzt kein besseres ein, aber der sich sehr männlich-maskulin mit teilweise nackt, das wäre natürlich für eine Frau undenkbar. Wir hatten das einmal, ich glaube es war 2009, als Angela Merkel mit dem Dekolleté in Bayreuth aufgelaufen ist und danach hätte sie wahrscheinlich politisch das Ende der Rentenversicherung verkünden können, ohne dass es weiter aufgefallen wäre, weil alle sich nur noch über dieses Dekolleté unterhalten haben. Also eine Frau muss viel mehr aufpassen, nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden, als das bei Männern der Fall ist.
Gibt es bei Ihnen so ein Paradebeispiel von einer Inszenierung, die absolut nicht geklappt hat? Jetzt haben wir schon ein paar Fälle besprochen, ja?
Ja, also mir fällt ad hoc ein, im letzten Wahlkampf gab es Bilder von Angela Merkel, wie sie mit Königin Maxima staatsmännisch sich präsentiert hat. Und an dem gleichen Tag sah man den damaligen Spitzenkandidaten der SPD, Martin Schulz, mit Plastikhäubchen und Ganzkörperanzug in einer Fischräucherei irgendwo in der Provinz. Und er wollte mit Sicherheit damit Bürgernähe und Bodenständigkeit ausdrücken, aber es sah einfach nur furchtbar lächerlich aus, vor allen Dingen in diesem Kontrast zu diesem staatsmännischen Auftritt von der Kanzlerin. Und das ist zum Beispiel, was ich sagen würde, es ist komplett misslungen.
Verena Köttker haben wir da gerade gehört. Sie leitet in Berlin ein Beratungsunternehmen. Da berät sie unter anderem Politikerinnen und Politiker, aber auch die Gegenseite. Bei Bands nennt man die Wunschliste, was auf der Bühne und Backstage eigentlich alles so stehen muss und soll. Tech Rider oder einfach nur Rider. Bei den Politikern ist es manchmal wie bei den Bands, die haben auch ähnliche Wünsche und Vorgaben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat ein Drogenproblem. Dort werden Drogen gedealt und auch Drogen konsumiert. Dort gibt es jetzt Zonen, wo sich Dealer hinstellen sollen. Diese Zonen sind mit rosa Sprühfarbe auf dem Weg dann markiert. Diese Meldung, ja, die finden viele irre, haben wir euch heute früh schon in unserer Frühsendung Hilscher oder Hase erzählt. Und inzwischen haben auch viele Politiker, Polizisten und auch Drogenbeauftragte der Bundesregierung gesagt, das aber eine komische Maßnahme. Einladung zum Rechtsbruch sei das, wenn man Dealern Flächen reserviere für den Verkauf von Drogen und eine Kapitulation des Staates. So wurde es gesagt. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es nochmal genauer angeschaut für uns. Sag nochmal kurz, wie das zustande gekommen ist.
Das Ganze ist ja eine Aktion des Parkmanagers vom Görlitzer Park, Cengiz Demirci. Der ist seit 2,5 Jahren im Einsatz. Seine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass der Görlitzer Park wieder attraktiver wird für viele verschiedene Menschen. Der Park hat ja schon einfach seit Jahrzehnten große Probleme, vor allem mit Drogenhandel. Im Park halten sich sehr viele Dealer auf aus allen Teilen der Welt. In den letzten Jahren wurden es immer mehr aus westafrikanischen Ländern. Viele Leute fühlen sich belästigt, muss man sagen, von aufdringlichen Dealern, die ihnen was verkaufen wollen und meiden den Park deshalb auch.
Und bei dem Problem soll jetzt also diese Zone oder diese Zonen helfen, rosa umrandet.
Ja, so hat Cengiz Demirci das jedenfalls im RBB gesagt.
Die erste Möglichkeit des Stehens ist hier. Ja, hier kann man stehen. Der nächste steht da drüben. Ja, also maximal 2 Leute können an einer Fläche sein. Also es ist keine Legalisierung des Verkaufs. Wir wollen nur sagen, dass die Menschen nicht gestört werden beim Einkommen und nicht permanent gefragt werden.
Genau, dass sie nicht permanent befragt werden, Spalier laufen müssen quasi. Und seine Idee ist, ich markiere bestimmte Plätze und ziehe damit den Dealer-Pulk auseinander. Und du kannst dann als Besucherin oder Besucher erstmal entspannter in den Park gehen, als wenn du so an so einer großen Gruppe von Menschen vorbei musst.
Korrigier mich gerne, aber eigentlich dürfen Dealer ja überhaupt nirgendwo stehen. Und was verkaufen, das ist illegal.
Ja, klar. Deshalb gibt es ja auch so viel Kritik an der Idee, die der Parkmanager offenbar im Alleingang gemacht hat, ohne sie mit dem zuständigen Bezirksamt abzustimmen. In Berliner Zeitungen ist heute auch zu lesen, dass er inzwischen nicht mehr mit den Medien reden darf. Unabhängig davon ist aber der Parkmanager sehr anerkannt für seine Arbeit. Er hat sich viel Respekt verschafft in den letzten 2,5 Jahren, weil er es geschafft hat, Dinge zu verändern und den Görlitzer Park wirklich zu einem Park für mehr Menschen zu machen.
Wie hat er das angepackt? Wie hat er das gemacht?
Er hat vor allem auf Kommunikation gesetzt. Er hat wirklich mit allen das Gespräch gesucht, auch mit den Dealern. Da hat er gute Kontakte aufbauen können. Von denen sind sehr viele ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Und da ist sein Ehrgeiz tatsächlich, sie rauszuholen aus der Dealer-Szene und wenn es irgendwie geht, in andere Jobs zu vermitteln. Bei einigen hat es auch schon geklappt. Aber er hat sich auch, er weiß ja, dass es nicht mit allen geht, er hat sich deshalb früh für Toleranzzonen ausgesprochen, die es im Park geben soll, wo Verkauf von Gras dann zum Beispiel geduldet wird, damit im Rest des Parks keiner ungewollt damit in Kontakt kommt, wie es derzeit anscheinend immer noch der Fall ist. Also anders lässt sich ja auch die Aktion mit diesen Sprühstreifen auf dem Boden nicht erklären.
Aber geduldet sein darf das doch eigentlich nie. Also warum vertreibt nicht die Polizei die Dealer einfach aus dem Park?
Weil das offensichtlich nicht funktioniert. Das ist ja eine Riesendebatte schon, ne? Von Duldung oder Nichtduldung und harter Linie. Aber auch mehr Härte scheint nichts zu bringen. Als in Berlin die CDU mit in der Regierung saß vor ein paar Jahren, da gab es tatsächlich mal so eine Phase der Nulltoleranz im Görlitzer Park. Aber auch das konnte die Lage tatsächlich nicht verbessern. Und auch jetzt ist es immer so, dass wenn die Polizei sozusagen Präsenz zeigt, dahin geht, dann vertreibt sie kurzzeitig die Dealer in umliegende Straßen und Viertel. Aber sie kommen immer wieder zurück. Die derzeitige rot-rot-grüne Berliner Regierung hatte diese ganz harte Strategie beendet und eben seitdem ist Cengiz Demirci als Parkmanager eingesetzt. Er hat, wie gesagt, es geschafft, einiges zum Guten zu verändern und auch die Polizeistatistik für das Gebiet rund um den Park zeige jetzt, dass sich die Situation verbessert hat. Das hat heute Innensenator Andreas Geisel von der SPD gesagt. Wobei die Berliner Polizei wiederum meint, dass die Gewalt im Park derzeit wieder ein bisschen zunehme.
Wie kommen die da drauf? Woran liegt das?
Es gibt anscheinend Hinweise darauf, dass inzwischen mehr mit härteren Drogen gedealt wird als nur mit Marihuana. Was auch damit zu tun haben könnte, dass der Görlitzer Park in vielen Reiseführern beworben wird. Auch als Ort, wo man Drogen kaufen kann. Und deswegen kommen immer mehr Leute, die Drogen kaufen wollen und auch mehr Partytouristen. Und die Menschen, die rund um den Görli herum wohnen, die sind davon auch sehr genervt wegen Lärm und wegen Müll. Also es ist eine sehr spezielle Lage dort schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist nicht so einfach in den Griff zu kriegen.
Streit gibt es in Berlin-Kreuzberg auf jeden Fall, weil im Görlitzer Park jetzt Plätze markiert sind, an denen Dealer stehen sollen. Rosa sind die markiert. Die Hintergründe dazu und die komplette Geschichte gab's von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Europarat deckt immer wieder Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie Russland und der Türkei auf. Jetzt hat ein Ausschuss des Europarats das Anti-Folter-Komitee auch Deutschland ins Visier genommen. Und zwar den Umgang mit Abschiebungen. Da würde zwar viel gut und viel professionell laufen, aber einiges eben auch nicht. Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich es genauer angeschaut für uns. Was wird genau kritisiert?
Ja, das sind mehrere Punkte. Unter anderem, dass den Menschen, die abgeschoben werden sollen, in Einzelfällen mit, wie sie schreiben, unangemessener Gewalt begegnet wird und dass ihnen nicht früh genug Bescheid gesagt wird, dass sie abgeschoben werden. Das sei aber wichtig, sagt das Komitee, weil nur so können sich die Leute letztlich auch psychisch mit der Situation auseinandersetzen.
Wie haben die das untersucht?
Also Mitglieder des Anti-Folter-Komitees des Europarats waren letzten August für ein paar Tage hier in Deutschland und haben sich das Ganze aus der Nähe angeguckt. Die waren dabei, als ein Flug 46 Afghanen von München nach Kabul gebracht hat und vorher auch schon. Also das heißt, sie haben sich eine Hafteinrichtung in Eichstätt angeguckt, in der Menschen, die abgeschoben werden sollen, untergebracht sind. Und auch schon in dieser Einrichtung läuft nach Meinung des Anti-Folter-Komitees einiges schief.
Was kam da raus? Was läuft da schief?
Also da war die Kritik zum Beispiel, dass das Wachpersonal dort nicht speziell geschult ist und die dort untergebrachten Männer wie Strafgefangene behandelt werden. Sie dürften beispielsweise keine eigene Kleidung tragen. Die könnten nicht direkt mit einem Arzt sprechen und die hätten auch nur eingeschränkten Zugang zu Räumen, in denen sie sich die Zeit vertreiben können.
Was sagt denn die Bundesregierung zu diesen Vorwürfen?
Dass die Männer in Abschiebehaft meist nicht genügend eigene Kleidung besitzen, um sie regelmäßig zu wechseln. Deshalb wird man auf Kleidung aus der Haftanstalt zurückgreifen. Und dass es noch mehr Sicherheitspersonal braucht, um zum Beispiel Räume für die Freizeit zu öffnen. Und ein anderer Kritikpunkt war ja, wie gesagt, dass die Menschen, die abgeschoben wurden, das erst zu spät erfahren haben. Dort im Anti-Folter-Komitee teilweise erst so in letzter Minute, als sie schon auf dem Weg zum Flieger waren. Und da sagt die Bundesregierung, also eigentlich sollten die schon eine Woche vorher darüber Bescheid bekommen.
Weiß man das, warum das nicht passiert?
Ja, weil Bayern wohl die Auffassung vertritt, dass den Menschen in Abschiebehaft das genaue Datum nicht genannt werden müsse, weil die sich ja in Abschiebehaft befinden, sind ja durchaus schon darüber informiert, dass da jetzt eine Ausweisung ansteht. Mhm. Allerdings betrifft das Problem nicht nur diejenigen in Abschiebehaft. Laut dem Report haben auch andere erzählt, dass die Polizei sie erst kurz vor dem Abschiebeflug abgeholt hat, teilweise nachts und so, dass sie nicht genug Zeit hatten, all ihr Hab und Gut noch einzupacken.
Und dann gibt es in diesem Bericht eben auch diesen Punkt mit der Gewalt.
Genau, also wie du schon gesagt hast, einerseits schreibt das Komitee, dass der Ablauf und der Umgang mit den Abgeschobenen im Großen und Ganzen gut und professionell abgelaufen ist und mit den Leuten auch respektvoll umgegangen wurde. Andererseits beschreiben sie aber auch eine Situation, wo das nicht der Fall war, wo sie sogar von Misshandlung sprechen. Einer der Männer, die mit diesem Flug abgeschoben wurde, bei dem auch die Mitglieder des Komitees mit an Bord waren, hat sich wohl ziemlich dagegen gewehrt. Das Anti-Folter-Komitee beschreibt dann, dass er deshalb mit Klebeband gefesselt und von 6 Polizisten festgehalten wurde. Dabei habe ihm ein Beamter so mit dem Arm gegen den Hals gedrückt, dass der Mann kaum noch Luft bekommen hat. Ein anderer Polizist muss ihm mehrmals für längere Zeit die Genitalien gequetscht haben, wie sie es beschreiben. Also Methoden, die laut dem Komitee eindeutig darauf abzielen, ihn mit Hilfe von Schmerzen zur Kooperation zu bewegen.
Das Anti-Folter-Komitee des Europarats kritisiert, wie in Deutschland die Abschiebungen verfahren werden, was da alles passiert, was da Praxis ist. Die Hintergründe dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Sabrina Loy. Mit Fußschellen und Klebeband gefesselt. Den einen Arm eines Polizisten am Hals, sodass man Atemnot bekommt und dann noch die Genitalien gequetscht, damit man endlich Ruhe gibt. So soll das passiert sein auf einem Abschiebeflug von Bayern nach Afghanistan. Die Bundespolizei hat unverhältnismäßig und unangemessene Gewalt angewendet. Zu diesem Schluss kommt das Anti-Folter-Komitee des Europarats heute. Einige Mitglieder dieses Komitees waren bei diesem Abschiebeflug mit dabei, haben gesehen, was dort passiert ist. Das Bundesjustizministerium hat reagiert und die Bundespolizei darüber in Kenntnis gesetzt. Ich habe heute mit Manuel Ostermann darüber gesprochen. Er ist Bundespolizist und stellvertretender Bundesjugendleiter in der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und ich wollte von ihm wissen, findet er solche Gewaltanwendungen von der Polizei angemessen?
Also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, dass es alles geschulte Kolleginnen und Kollegen sind, sogenannte Personenbegleiter Luft, die über mehrere Wochen explizit auf diese Aufgabe geschult werden. Die Art und Weise, wie man mit den Personen in den Fahrzeugen umzugehen hat, sind auch genau festgelegt. Und da gibt es selbstverständlich unterschiedlichste Mittel, die legitimiert sind, um eine Person bei Widerstandshandlungen zu fixieren.
Und das ist dann jemanden in Atemnot zu bringen und in die Genitalien zu greifen?
Das ist es selbstverständlich nicht. Und genau das ist das, was der Bericht oder die Berichterstattung auch nicht hergibt. Sollten es Verfehlungen geben von einzelnen Kolleginnen oder Kollegen, dann sind wir selbstverständlich immer daran bemüht und gerade als Polizei und wir in Deutschland haben nun mal ein immens professionellen Exekutivapparat sind wir natürlich daran bestrebt, dann diese Verfahren aufzuarbeiten in Form von Disziplinarverfahren beziehungsweise zunächst erstmal Vorermittlung seitens der Behörde. Also das wird auch gemacht, wird aber viel zu wenig erwähnt.
Das heißt, es wird dann auch sanktioniert. Was für Erfahrungen schildern Ihnen denn Ihre Kolleginnen, Ihre Kollegen, die solche Abschiebeflüge begleiten? Kommt es häufig zu solchen Situationen, in denen solches Verhalten angewendet wird?
Also wir haben selbstverständlich auch im Rahmen der jungen Polizei und der deutschen Polizeigewerkschaft oftmals die Gespräche mit den sogenannten Personenbegleitern Luft geführt. Und ja, man kann durchaus sagen, dass es verhäuft zu Gewaltanwendung kommt oder aber auch, wie ich es bereits mehrfach auch schon beschrieben hatte, zu Fäkalienbewurf. Personen, die zurückgeführt werden müssen, wehren sich mit Tritten, mit Faustschlägen. Man bespuckt die Einsatzkräfte. Man wehrt sich ganz immens, man fügt sich Selbstverletzung zu in so einem, oder Ziel dieser Selbstverletzung ist es, in so einem Ausmaß diese Verletzung ja sich selbst zuzuführen, dass man unter Umständen vom Amtsarzt als nicht flugtauglich erklärt wird. Und das sind alles Sachen, die passieren in der Realität. Und natürlich sind die Kolleginnen und Kollegen professionell ausgebildet, aber das sind ja physische und psychische Extrembelastungen in solchen Situationen. Und man muss natürlich gucken, dass alle Beteiligten aus so einer Situation vernünftig, rechtsstaatlich und heile herauskommen. Und das ist ja die Kunst an der ganzen Geschichte.
Wie kann man denn die Rahmenbedingungen vielleicht irgendwie ändern, damit das nicht mehr passiert? Auch damit gleichzeitig Beamtinnen und Beamten nicht mit Kot beworfen werden und vielleicht im Rückkehrschluss dann auch nicht gewalttätig werden?
Man sollte natürlich, und da bin ich auch ein Befürworter davon, dass wir sogenannte Abschiebehaftplätze einführen, sodass diejenigen, die nicht freiwillig, und darum geht es ja, die sich der Ausreisemaßnahme durch Flucht entziehen wollen, habhaft gemacht werden und durch diese Maßnahme der Abschiebehaft heraus von den Exekutivbehörden dann abgeholt und zurückgeführt werden. Und man kann versuchen, die Person einzuschätzen, ob es bereits schon irgendwelche Delikte im Vorfeld gab, die zur Gewalttätigkeit aufgerufen haben. Natürlich muss auch mit den betreffenden Personen, also diejenigen, die abgeschoben werden, ein Gespräch geführt werden. Weil es ist natürlich auch eine Extremsituation für diesen Personenkreis, das brauchen wir überhaupt nicht in Abrede stellen. Eine gänzliche Ausschließung der bestehenden Gefahren, das funktioniert selbstverständlich nicht. Aber ich glaube, wenn beide Parteien, also die Exekutivbehörde, eine Person an einem zentralen Punkt abholen kann und im gleichen Atemzug auch mit der Person gesprochen wird, was jetzt nochmal weiter auf sie zukommt, ich glaube, dann ist schon viel Abhilfe geleistet. Dann beendet das auch diesen Verwaltungschaos und ich vermute auch, nimmt viel Aggressionspotenzial aus der Maßnahme in Gänze bei denjenigen, die abzuschieben sind.
Abschiebungen in Deutschland laufen weitestgehend professionell ab. Ja, das stellt das Anti-Folter-Komitee des Europarats fest, kritisiert gleichzeitig aber auch Deutschland, weil unverhältnismäßig und unangemessen gewaltvoll agiert wird, zum Beispiel bei einem Abschiebeflug von München nach Kabul. Da muss man sich also Gedanken machen, wie man das verbessern möchte. Über die Rolle der Bundespolizei in diesen Fällen haben wir mit Manuel Ostermann gesprochen, Bundespolizist und stellvertretender Bundesjugendleiter in der Deutschen Polizeigewerkschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, sie soll kommen in Würzburg. Die Dirk-Nowitzki-Straße in der Geburtsstadt von Dirk Nowitzki soll eine Straße nach ihm benannt werden. Der Hauptausschuss im Stadtrat hat das heute durchgewunken, will ihm also ein Denkmal dort setzen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich heute mit Straßennamen auseinandergesetzt. Grüß dich, Rebecca.
Hi, hi.
Straßennamen, muss man sagen, sind ein seltsames Business, oder? Da gibt es ja kein einheitliches Prinzip, wonach das ausgesucht wird, oder?
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich kann jeder machen, was er will, also jede Gemeinde. Und zum Beispiel gibt es in einigen Straßennamen quasi im Tausch gegen Arbeitsplätze. Also beispielsweise es gibt die BMW-Allee oder die Deutsche Telekom-Allee. Und wiederum andere verkaufen einfach Straßennamen an den Höchstbietenden. Also es gibt zum Beispiel die McDonald's-Straße in Blumenberg bei Berlin.
Jetzt muss man auch sagen, Dirk Nowitzki ist ein bisschen was anderes als Ronald McDonald, ist ja ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Dirk. Und für die gelten dann nochmal andere Regeln, Vorschriften und auch Vorsichtsmaßnahmen. Was du heute rausgefunden hast, hören wir mal rein.
Karl Graf, seines Zeichens FDP-Mitglied und Mitglied des Stadtrates der Stadt Würzburg, hatte vor einiger Zeit eine Idee. die ihm logisch und zwingend erschien.
Ich habe den Antrag gestellt, dass in Würzburg eine Straße nach Dirk Nowitzki benannt wird.
Denn Dirk Nowitzki ist nicht nur ein berühmter Sohn der Stadt, er ist auch über alle Maßen beliebt.
Wir sind basketballaffin in Würzburg. 2011 gab es einen Empfang in Würzburg. Da waren Tausende auf dem Residenzplatz.
Nur gut, dass keine Musikschule nach ihm benannt werden soll. Doch auch eine Straße. Gar keine einfache Entscheidung. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann einen Antrag schreiben. Die regionalen Verwaltungen geben dann eine Empfehlung ab, bevor letztendlich an oberster Stelle entschieden wird, ob ja oder nein, zumindest normalerweise.
Die Stadtverwaltung hat keine Empfehlung abgegeben. Das ist ein bisschen unüblich und sie hat geschrieben, dass üblicherweise Straßenbenennungen erst nach Abschluss der Lebensleistung vorzunehmen sind.
Gemeint ist damit höchstwahrscheinlich nach dem Tod. Und tatsächlich sind in Würzburg, wie in vielen anderen Städten und Gemeinden in Deutschland, nach 1945 keine Straßen nach lebenden Personen benannt worden. Aus gutem Grund. Karl Graf sieht in der Formulierung Lebensleistung allerdings ein Schlupfloch, durch das er sich mit seinem Antrag durchgewieselt hat.
Aber Dirk Nowitzki hat seine Lebensleistung gebracht, auf sportlichem Gebiet, 20 Jahre gespielt. Und es gibt in anderen Städten also durchaus Beispiele, dass man Straßen nach lebenden Personen benennt. Toni Marshall in Baden-Baden, Dietmar Hopp in Sinsheim. Also das ist möglich.
In der kleinen niederbayerischen Stadt Landshut habe ich eine Steffi-Graf-Straße gefunden. Ein Anruf bei Gerhard Tausche vom Stadtarchiv Landshut.
Na, Steffi Graf kommt daher, dass die gute Steffi Graf 1986 in Landshut ihr erstes Grand Prix-Turnier gewonnen hat.
Damals war sie gerade mal 17 Jahre alt. Zwei Jahre später, 1988, gewann sie in Seoul Gold. Und da dachte man sich in Landshut:
Mein Je, was hat dieses Mädel geleistet in diesem Jahr?
Mensch, Maja, vor zwei Jahren hat die bei uns das Grand Prix-Turnier gewonnen und.
Der absolut sportbegeisterte Oberbürgermeister hat Steffi Graf also 1988 ein Denkmal gesetzt. Und das, obwohl die Gute damals blutjung war und sehr viel Zeit gehabt hätte, großen Mist zu bauen.
Man weiß es doch nicht.
Da bin ich gar nicht drauf
Steffi
gekommen.
Steffi Graf wird, also nein, jetzt, oder wer auch immer, ne, der lebend ist und auf einmal dreht er sich politisch so und wird ein Neonazi.
Das ist Rita Barke, die ist Historikerin.
Und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Straßennamen in Hamburg.
Wer in Hamburg eine Straße nach einer Person benennen will, hat feste Regeln zu befolgen.
Also zwei Jahre muss man schon verstorben sein, bevor eine Straße benannt werden kann.
Wenn ein Vorschlag in Betracht gezogen wird, muss das Stadtarchiv erstmal prüfen, ob die Person überhaupt würdig ist. Weitere Kriterien, zumindest in Hamburg, sagt Rita Backe, sind: Die Personen müssen einen regionalen Bezug haben.
Dann sollte der Name nicht zu schwierig zu schreiben sein und auszusprechen sein.
Das ist tatsächlich eine große Hürde für nicht deutsch klingende Namen. Und gleichzeitig soll es aber auch nicht leicht zu einer Verwechslung kommen. Denn dann könnte es im Ernstfall passieren, dass Polizei oder Krankenwagen an die falsche Adresse fahren. Rita Barke hat für Hamburg nachgezählt.
Aktuell sind es rund 2500 Straßen, die nach Männern benannt sind. Und es sind dann gut 400 Straßen nach Frauen benannt.
Wow.
Ja.
Deswegen will der Senat jetzt mehr Frauennamen. Und auch Rita Barke hat einen Vorschlag gemacht.
Ich hatte mal einen, ja genau. Aber das wurde abgelehnt, weil ich zu spät gekommen bin. Und ich hatte dann an eine Frau gedacht, die sogenannt behindert ist, also eine Frau, die in der Nähe wohnt. Ich finde es eben auch wichtig, dass wir an Menschen mit Behinderungen erinnern.
Denn Straßennamen sind Statements in der Öffentlichkeit. Wen wollen wir ehren? An wen wollen wir uns erinnern? Und was für eine Gesellschaft wollen wir sein?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.